Ja, aber bevor wir losstarten, mal noch ein paar Dinge der persönlichen Art und auch mit Grüßen, möchte ich ein paar Grüße loswerden aus Südtirol. Ich habe hier eine PowerPoint mit ein paar Bildern auch dabei und die stecken wir jetzt einfach um oder ich schalte mal hier auf Präsentation und dann sind wir da schon. Ja, super. Unser Thema, auf das wir gleich nochmal kommen, aber ich bin, wie Björn schon sagte, gestern mit meiner Frau über den Brenner gefahren nach München, wo wir ja unsere zweite Basis haben, weil Silke in München berufstätig ist und wir das Wochenende immer Urlaub in Meran machen sozusagen. Sie kommt dann jedes Wochenende nach Meran und so sind wir gestern mit den Urlaubsrückkehrern über den Brenner gestoppt and goat, ja. Und ein bisschen länger gebraucht als sonst. Und dann heute Mittag war es umso gemütlicher dann von München hierher. Ich darf euch Grüße ausrichten, auch von unseren Leuten natürlich in Meran. Ich kann nicht starten, ohne wenigstens ein paar Worte zu sagen und auch ein Wort des Dankes. Wir wissen das als Vivid, als Team sehr zu schätzen, dass ihr regelmäßig betet hier in Meran, in Waiblingen. Das wissen wir und das wissen wir sehr zu schätzen, danken euch und hier so ein Gruß aus dem Team, die euch wirklich alle ganz herzlich grüßen lassen, von zwei ganz aktuellen Anlässen in der letzten und vorletzten Woche. Das war nämlich der 20. Geburtstag unserer Magali. Die war ja mit hier das funktioniert hier nicht jetzt, glaube ich. Da in der Mitte vor Kopf vorne, neben mir ist die Magali, unsere Volontärin, hat ihren 20. Geburtstag gefeiert. Ist jetzt ja nur noch bis Juli da. Sie schließen gerade als Team das Schuljahr ab. In einer Woche ist bei uns Start in die Sommerferien. Ihr habt gerade eure Pfingstferien abgeschlossen. Bei uns geht's in einer Woche schon in die Sommerferien. Das heißt, das Schuljahr neigt sich dem Ende bei uns. Und dann beginnt die Sommersaison. Und die Magali hier eben, wen ihr nicht kennt, ist neben der Magali links, wer ist da? Die Maria Luisa, die erkennt ihr. Und neben ihr ist die Bianca, unsere Mitarbeiterin in der Administration. Wunderbar, sie strahlt, so strahlt sie immer. Obwohl sie viel zu arbeiten hat bei uns, strahlt sie. Sie ist so dankbar und wir sind sehr dankbar dafür, dass sie bei uns ist. Unser Team verstärkt. Dann der Christoph daneben, der auch strahlt. Der ist gerade vom Trentino nach Meran gezogen und wohnt jetzt tatsächlich in Meran, hat eine kleine Wohnung und muss nicht mehr pendeln zwischen Trentino und Meran und ist also jetzt täglich da. Freut mich als Mann im Team sehr, ihn da zu haben. Denn die Frieda, da vorne links, die hat diesen wunderbaren Kuchen gebacken für die Magali, unsere über 80-Jährige im Vorstand, die sehr, sehr rege mitarbeitet. Ganz wunderbar. Und dann vorne rechts im Eck ist die Laura. Laura ist Volontärin in der evangelischen Gemeinde bei uns in Meran und wohnt bei uns im Liebeswerk und fühlt sich fast an, als ob sie zum Team gehört, ist mit der Magali sehr gut befreundet. Und daneben ist der Benjamin, ein Einheimischer, der selbst im Liebeswerk viele Jahre gewohnt hat, weil er schwierige familiäre Verhältnisse hatte, studiert, wird Lehrer und ist bei uns seit einem Jahr auch als Mitarbeiter in der Nachmittagsbetreuung. Und da haben wir eine große Freude mit dem Benjamin. Also das ist so ein Einblick eine Alltagsszene bei uns im Team. Und da ist die Woche, die Sigrid hat einen ganz besonderen Geburtstag, 61, Quersumme 7. Logisch, ne? Ein runder, heiliger Geburtstag, deshalb besonders, weil sie mit diesem Geburtstag jetzt auch pensioniert wird. Das heißt, sie schließt ihre Lehrerkarriere ab und hat noch eine Woche und dann ist sie durch. Also Sigrid, wir haben sie gefeiert, doppelt, und die ist bei uns so aktiv auch im Vorstand, in der Buchhaltung. Lassen euch alle ganz lieb grüßen. Ich könnte viel erzählen, aber ich habe mich so ein bisschen beschränkt. Ich könnte euch mit vielen dankbaren Worten von unseren Pilgerwegen berichten. Ihr wisst, dass mein Auftrag bei uns in Südtirol, den verstehe ich hauptsächlich an den katholischen Freunden. Das heißt, ich bin eigentlich so gut wie nur mit katholischen Christen unterwegs. Das ist mein Auftrag, dass ich sie begleite, sie lehre. Und das sind die Pilgerwege, die ich monatlich mache. Wir bieten als Team 3 Wege monatlich an. Einen von denen mache ich. Und da könnte ich euch von wunderbar gewachsenen Beziehungen erzählen, von Menschen, die mit diesen Wegen leben und daran wachsen. Das ist eine große Freude, eine besondere Freude. Das war jetzt mein jüngster Weg diese Woche. Oben am Ritten waren wir unterwegs. Aus dieser Pilgerarbeit heraus ist aber ein schönes Projekt gewachsen. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, dass Dinge wachsen. Da ist ein ganz stiller Pilger aus Sterzing, der Meinrad, der mich vor einem Jahr mal fragte: Daniel, ich mache Fotografien und so weiter, ich hätte gerne Ausstellung gemacht, ob du mir dabei helfen würdest. Und so ist dieses Projekt entstanden, dass wir jetzt im Mai 2 Wochen eine Ausstellung mit Bildern vom Meinrad hatten zum Thema Wasser spricht. Er hat Bilder aus Südtirol übers Wasser zusammengestellt, vorzügliche Fotografien, aber sein Anliegen war, dass diese Bilder nicht nur Bilder sind, sondern dass sie auch Wort Gottes transportieren. Und er hat zu jedem dieser Bilder ein Wort, einen Bibelvers rausgesucht und hat den auf Italienisch übersetzt. Und das war, also du kriegtest diese Bilder nur mit Wort Gottes. Das war ihm sehr, sehr wichtig. Und das ist ein wunderbarer Resonanzraum geworden, der Stille und der Meditation und des sich Besinnens auf Gottes Wort. Ganz, ganz toll. Ganz eine starke Zeit. Der Meinrad ist an dieser Aufgabe auch gewachsen, sichtlich. Ich habe mich sehr gefreut. Viele haben sich einladen lassen, hier so einen Blick in dieses Projekt, das aus dieser Pilgerarbeit herauswächst. Und er hat schon Ideen für ein nächstes Projekt. Das macht mir ganz große Freude. Und das ist ein ganz tolles Format übrigens. Da haben wir dann auch hier eine Vernissage gemacht und zwischendurch einen Vortrag gehalten in diesem Raum. Und da könnte ich noch einiges dazu erzählen. Aber das Letzte, was ich euch mitgebracht habe, das ist so die frischeste Freude. Noch Ende Mai hatten wir wieder unsere lange Nacht der Kirchen. Das ist ja alle Jahre wieder. Und ich klinke mich immer wieder gerne ein. In Südtirol, es ist ein ökumenisches Projekt, wo dann die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften ihre Häuser öffnen, Angebote machen. Und ich habe immer wieder mal dort auch was organisiert. Jetzt mit unserem Freund und evangelischen Pfarrer, dem Tim, gemeinsam haben wir den Siegfried Fietz mit seinem Sohn eingeladen. Und der war zu 2 Konzerten da. Einmal hier in unserer evangelischen Christuskirche, die ihr unten seht. Da waren wir schon dankbar für 200 Teilnehmer oder Besucher, die gekommen sind. Und dann rechts in einer katholischen Pfarrei im Pustertal mit Alfred Meyer, einem Freund, der ein lokaler Liedermacher ist. Und die haben 400 Leute gehabt. Also insgesamt 600 Leute, die diesen 80-jährigen Siegfried Fietz nochmal erlebt haben. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ihr den vielleicht mal erlebt habt, gehört habt. Aber ihr Lieben, wenn man den erlebt, glaubt man kaum, dass der 80 ist. Der ist am Pfingstmontag 80 geworden. Wenn du aber sein Leben anschaust, dann muss er fast 80 sein. Dieses Lebenswerk ist enorm. Und er strahlt noch was aus. Der hat es geschafft. Und deshalb habe ich ihn auch eingeladen. Ökumenisch wunderbar, weil jeder, der da war, sich völlig abgeholt gefühlt hat, das schafft er, einen Raum zu schaffen, so voll mit Gottes Wort, mit Trost, mit Bibel, mit Ermutigung. Das war ein wunderbares Highlight. Also, ich komme mit einem vollen Herzen, einem dankbaren Herzen aus der Arbeit, die ich tun darf. Und ich könnte noch viel mehr erzählen. Aber dafür bin ich nicht da. Ich bin dafür da, um mit euch zu tun, was ich sehr gerne mache, natürlich, hineinzuschauen in Gottes Wort. Und mein Job ist es, auszulegen, was drin ist. Und dann sind wir gespannt, was wir da miteinander entdecken. Schön. Schön, dass ihr da seid, dass ihr mit mir da hineintauchen wollt in dieses Thema Entdeckungen im Kolosserbrief. Ja, eigentlich darf ich mich ja die Woche einklinken in das, was ihr als Jahresthema habt. Zumindest hier in Waiblingen habe ich gelernt, dass ihr euch begonnen habt, in den Kolosserbrief einzuarbeiten und seid dabei, auch euch in Sonntagspredigten damit zu beschäftigen. Das heißt, was wir hier die Tage anschauen, das klingt sich da ein, fügt sich da ein, und ich bin so dankbar, dass ich nicht den Druck haben muss, alles gesagt zu haben in diesen 4 Abenden, weil da ja so viel wäre. Da dürft ihr selber noch weiter entdecken. Ich füge so meine Perspektiven, meine Entdeckungen da hinein, und dann lassen wir uns überraschen. Aber es geht darum, dass wir uns in diesen Tagen zentrieren lassen. Im schönsten Sinne des Wortes lassen wir uns einladen zur Meditation. Ich weiß, manche mögen das Wort nicht, klingt so esoterisch. Meditation heißt nichts anderes als sich auf die Mitte ausrichten. Meditation, es ist die Ausrichtung auf die Mitte. Und das brauchen wir Christen immer wieder, dass wir uns ausrichten auf das, was zentral ist. Auf das, was uns auch in unserer Unterschiedlichkeit verbindet. Auf das, was unaufgebbar Mitte unseres Glaubens ist. Und da haben wir schon natürlich im Titel auch benannt. Christus zentriert Glauben und Leben. Da ist im Glauben das Denken drin, und im Leben sind es die ganz praktischen Vollzüge, Umsetzungen unseres Christusglaubens. Das ist unser Thema, das wir über den Kolosserbrief schreiben, aber ich hoffe, dass, wenn wir den Kolosserbrief nachher gelesen haben, merken, das ist tatsächlich aus dem Brief herausgekommen. Das haben wir nicht hineingelegt. Das ist der Anspruch dieses Briefes. Und keine Ahnung, wie ihr vertraut seid, nur ganz bisschen Hinführung zu dieser Gemeinde in Kolossä, die ich euch da markiert habe, im sogenannten Kleinasien, heutiges Türkei, eine kleine Gemeinde im Lykostal. Und es gibt drumherum wichtigere und größere Orte und Gemeinden, Ephesus zum Beispiel, 120 Kilometer entfernt. Kolossä ist im Lykostal eine ehemals weltberühmte Stadt. Die war mal, zur Zeit des Neuen Testamentes, konnte sie zurückschauen auf eine wirklich sehr berühmte Phase, war bekannt für Wollindustrie, für Färbereien, weil sie an einer wichtigen Handelsroute lag. Aber so ist das halt manchmal, dass sich auch Straßen verändern und umgelegt werden. Bis wir dann dahin kommen, jetzt mit dem Neuen Testament, gab es diese Handelsroute nicht mehr. Die ist anderswo vorbeigeführt worden. Und die Stadt ist so ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Also ist keine sehr bedeutende Kleinstadt, Kolossä. Keine Metropole wie Rom. Ist keine pulsierende Handelsstadt wie Korinth. Es ist kein kulturelles Zentrum wie das Ephesus wäre. Also, ihr Lieben, Kolossä ist relativ mittelmäßig. Gar nicht so was Großes, Kolossales, wie so manche andere Städte es aufweisen könnten. Noch dazu kommt, die Gemeinde dort ist nicht direkt von Paulus gegründet worden. Das konnten andere Gemeinden schon sagen. Also unser erster Pastor war der Apostel selbst. Hier ist eine Gemeinde entstanden, die ist durch so einen Konvertiten, Epaphras heißt der, der mal irgendwann das Evangelium gehört hat, sehr wahrscheinlich auch durch Paulus. Aber dieser Epaphras hat das Evangelium nach Hause getragen, in seine Stadt nach Kolossä. Und so ist um diesen Konvertiten, um diesen Mann eine Gemeinschaft, eine Gemeinde entstanden. Aber wir können mal sagen, keine besonders bedeutsame Stadt. Und trotzdem, wenn wir in diesen Brief hineinlesen, staunen wir mit Paulus über diese Menschen dort, über diese Christen. Und man fragt sich ja, was ist denn so das Besondere an diesen Christen? Tja, und da kommen wir schon dahin. Das Besondere an diesen Christen sind sie nicht selbst. Das Besondere an diesen Christen ist der Christus, an den sie glauben. Und dieser Brief an diese so unbedeutende Gemeinde in einer unbedeutenden Stadt, der macht ein Fenster auf, der lässt uns unfassbar staunen über diesen kolossalen Christus. Das ist das Geheimnis. Und wenn wir uns auch so ein bisschen in diese Mittelmäßigkeit der Kolosser hineinfinden und sagen, ja, das klingt ganz nach mir. So bedeutend empfinden wir uns auch nicht. Mein Waiblingen ist schön, aber ist auch keine posierende Großstadt. Und unsere Gemeinden sind jetzt auch nicht wirklich so die Renner. Wunderbar. Müssen wir gar nicht sein. Weil der, dem wir uns verbunden wissen, Christus selbst, der ist der, um den es in diesem Brief geht. Und wir haben es genannt eben als Überschrift Christus zentriert, Glauben und Leben. Thema für heute Abend haben wir so genannt, Christus als ultimative und persönliche Mitte entdecken. Darum geht's heute Abend als Einleitung, um einen Doppelpunkt zu setzen, ein klares Zeichen. Und ich möchte uns erinnern, manche von euch haben es vielleicht auf der Homepage schon runtergeladen, entdeckt. Ich habe diese Gliederung, so ein paar Gliederungspunkte da am Wochenende hochladen lassen. Der Kolosserbrief gehört zu diesen vier sogenannten Gefängnisbriefen. Und allein das ist ja schon auch eine Botschaft. Kolosser ist keine Großstadt, keine wichtige Stadt, nicht kolossal bedeutsam. Und jetzt hast du einen Autoren, einen Briefschreiber, der auch noch in Grenzen sitzt, in einem Gefängnis, eingeschränkt, kaltgestellt. Und wie oft fühlen wir uns auch in unserem Leben, unserem Glauben, vielleicht auch so in Grenzen eingemauert. Und wir fühlen uns so eingeschränkt. Und wie tröstlich ist es für mich, dass vier der neutestamentlichen Briefe aus dem Gefängnis heraus geschrieben sind. Unterschätze nie, was dieser große Christus in deinen kleinen und eingeengten Verhältnissen tun kann und bewirken kann. Wir lesen diese Briefe heute noch. Und er saß im Gefängnis, vermeintlich kaltgestellt. Und das finde ich, da ist eine Botschaft drin. Ja, dass Christus es sich nicht nehmen lässt. Er lässt sich nicht festketten. Er wirkt auch in unseren engen und eingeschränkten Verhältnissen. In meinen Grenzen wirkt dieser Christus grenzenlos. So eine kleine Botschaft, die ich da auch entdecke. Aber diese vier Gefängnisbriefe, die man dem Paulus zuordnet, haben ja alle Christus als großes Thema. Sollte uns gar nicht überraschen, weil dieser Christus ist nun mal unser Thema. Als Christen. Ich finde, dass wir viel zu wenig über diesen Jesus staunen und reden und singen. Dieser Christus ist unser Geheimnis. Dieser Christus ist der Grund, warum wir Christen sind. Und im Philipperbrief geht es darum, dass dieser Christus unsere Freude ist, trotz allem Unerfreulichen, könnte man den Philipperbrief zusammenfassen. Der Epheserbrief, der sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Der Kolosserbrief sagt, Christus ist das Haupt und ist die Mitte seiner Gemeinde. Und der Philemonbrief, der sagt, Christus schenkt Freiheit und verbindet über Grenzen. Das sind die vier Gefängnisbriefe des Paulus. Nun hängen jeweils zwei in einer besonderen Weise zusammen. Das eine ist mal der Epheser und der Kolosser. Epheserbrief und Kolosserbrief sind sich sehr verbunden. Das gehört eigentlich zusammen gelesen. Die beiden ergänzen sich, die haben eigentlich dieselbe Botschaft, nur etwas anders ausgerichtet. Der Epheserbrief, der staunt über die Gemeinde als der Ausdruck Jesu. Das heißt, der Epheserbrief nimmt uns viel mehr hinein in das Thema der Gemeinde. Wer sind wir als Gemeinde Christi? Wie funktionieren wir? Wie sieht Einheit aus? Und so weiter. Das ist der Epheserbrief. Wer also das vom Kolosserbrief erwartet, der findet schon auch ein bisschen was. Aber der Schwerpunkt beim Kolosser ist anders. Da geht es nicht um die Gemeinde, da geht es um Christus als Haupt und Mitte seiner Gemeinde. Also der Fokus ist anders. Schwerpunkt beim Epheser ist die Gemeinde selbst, sind wir. Und der Kolosserbrief hat den Fokus auf Christus. Deshalb wirst du so manche Themen vom Epheserbrief dann nicht so finden, weil der Schwerpunkt einfach anders ausschaut. Und der Philemonbrief, das ist jetzt spannend, wenn ihr hineinlest in beide Briefe, merkt ihr, die gehören zusammen. Denn der Philemon ist ein Christ aus der Gemeinde in Kolossä. Und es war offenbar ein etwas wohlhabenderer Mann, der hatte Sklaven. Das ist jetzt so einer von den gläubigen Sklaven, von den gläubigen Herren, die auch Sklaven hatten in der damaligen Zeit, völlig was Normales. Und dieser Sklave ist ihm offenbar abgehauen, das war der Onesimus. Und diese Geschichte, sehr, sehr lebhaft, also wunderbar zu lesen, dieser kleine Brief, Empfehlung als Gute-Nacht-Geschichte mal, den Philemon-Brief. Die beiden gehören zusammen, weil eben der Philemon und der Onesimus zur Gemeinde der Kolosser gehören. Soweit nur, so ein bisschen eine Zuordnung. Bibelkunde darf ja sein, wenn wir schon hier so bibelschulmäßig beieinander sind. Aber da gäbe es noch mehr auch vom Hintergrund und sozusagen, ich will uns da gar nicht allzu sehr langweilen mit diesen bibelkundlichen Themen, aber das ist schon hilfreich zu wissen, wie diese Briefe zusammengehören. Und wir schauen hinein in diesen Kolosserbrief. Und ich behaupte, dass der Kolosserbrief uns Christus als ultimative und als persönliche Mitte vorstellt. Thema für heute Abend. Und ich möchte uns heute Abend so ein bisschen hineinführen in diesen Brief und so einen kleinen Überblick mal geben, uns aber dann auch in das Herzstück des Ganzen vor allem hineinnehmen. Und das werden wir gleich sehen, wo dieses Herzstück ist. Gut, dass ihr eure Bibeln dabei habt. Ich habe meine auch hier. Wir werden nicht alles lesen, aber so ein bisschen hineinhorchen mal, um ein Gefühl auch für den O-Ton zu kriegen. Das Ganze beginnt ja mit dem Gruß, eine ganz typische Grußformel, wo sich die beiden Adressaten vorstellen. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Bruder Timotheus, das sind die beiden, die jetzt als Absender sich hier outen und diesen Brief schreiben. Ach so, im Gefängnis sitzend, der Paulus, da könnte man verschiedene Szenarien jetzt benennen. Die Ausleger sind sich nicht ganz sicher und nicht ganz einig, wann und wie genau das Ganze damals entstanden ist. Man weiß es nicht genau. Ich gehe davon aus, dass Paulus im Gefängnis war, vom Timotheus besucht wird, dem Timotheus diesen Brief sozusagen zitiert, der Timotheus das niederschreibt und am Ende des Briefes wirst du lesen, dass der Paulus sagt, schaut mal, das hier unterschreibe ich jetzt mit der eigenen Hand. Also Timotheus ist sozusagen sein Sekretär. Mehr als das. Co-Autor. Ich glaube, dass die beiden auch im Gespräch waren über das, was da entstanden ist. Paulus im Gefängnis, Hauptautor, der Timotheus als Co-Autor, als Schreiberling und am Ende setzt der Paulus noch seine Unterschrift drunter, um klarzustellen, das ist wirklich hier bei mir entstanden, das ist wirklich von mir gekommen. Aber so ein ganz typischer Gruß, wie die Briefe halt damals anfingen und dann hast du so eine doppelte Pforte, zwei Säulen erstmal, die dich so hineinnehmen lassen. Dann geht's nämlich an die Heiligen in Kolossä, die gläubigen Brüder in Christus. Übrigens muss ich sagen dürfen, wo hier Brüder steht, ist immer auch Schwestern gemeint. Weil der Begriff ist da schon sprachlich so, das sind die aus demselben Mutterleib kommen. Also das sind Geschwister, das sind die Christen in Kolossä, das ist die Gemeinde. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Herrn. Das ist so ein ganz klassischer Start. Und dann ergeht sich der Paulus in den ersten Versen 3-7 erstmal im Dank über diese Christen. Und ich finde, wir können von Paulus lernen. Wenn wir es miteinander zu tun haben, einander begegnen, übereinander reden, wie wäre es, wenn wir erst einmal der Dankbarkeit Raum geben, bevor wir dann natürlich auch zu Themen der Fürbitte kommen, ne? Wir Deutschen sind, glaube ich, da anders gepolt. Wir fangen erst mit den Fürbitten an und mit dem Leiden und mit dem Klagen und dann überlegen wir, ob noch ein bisschen was auch an Dank übrig bleibt. Der Paulus macht mir das anders vor. Der ist erstmal dankbar. Der staunt erstmal. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Mamma mia, zu allen? Auch zu den Eigenartigen? Ja. Auch zu denen, die so ganz anders sind? Ja, offenbar lieben die alle. Ma. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr zuvor schon gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Ich kenne euch nicht, sagt Paulus, aber ich habe das Gefühl, ich kenne euch trotzdem. Epaphras hat so viel von euch berichtet. Und was ich von euch höre, füllt mein Herz mit so viel Dankbarkeit, was da bei euch wächst und blüht und sich bewegt aus Christus heraus, aus dem Evangelium. Toll. Ja, also erstmal Dank. Und dann kommt aber auch Fürbitte. Darum, weil da so viel bei euch läuft, lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in allen geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut mit Freuden. Das ist das Nächste jetzt. Soweit mal hier 8-11. Er knüpft eigentlich an bei dem, was vorher war. Staunen über das, wie diese schlichten mittelmäßigen Menschen an diesem großen Christus wachsen und was dieser Christus bei ihnen an Spuren hinterlässt. Und das Gebet ist dann eigentlich, dass das nicht aufhört, dass das noch mehr wird. Ihr könnt nicht genug davon haben, ihr könnt nicht genug darin wachsen. Das ist sein Gebet. Also Dank und Fürbitte, das ist so der Einstieg in diesen Brief. Und dann kommt eine Brücke. Dann kommt eine Brücke mit einem zentralen Vers hier schon, oder drei Versen 12-14. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Da ist schon Evangelium drin. Da ist schon alles drin. Ein Dank für diese große Erlösung, Vergebung, Machtwechsel eures Lebens. Aber das Spannende ist, dass es hier schon um die Macht um das Reich des lieben Sohnes geht. Es ist natürlich das Reich Gottes gemeint. Aber für Paulus macht sich das Reich Gottes an der Macht des Sohnes fest. Deshalb sage ich, ist das eine Brücke. Das ist die Brücke in das eigentliche Herzstück dieses Briefes. Und das ist jetzt der sogenannte Christus-Hymnus. Das ist das Rückgrat des Briefes. Aus diesem Christus-Hymnus heraus kommt nachher alles weitere. Da werden Themen jetzt entfaltet, da wird Sprache entfaltet. Das ist das Herzstück. Und hier geht es um diesen Jesus, diesen Sohn Gottes, von dem wir nie groß und nie zentral genug denken können. Nie groß und nie zentral genug. Das macht Paulus hier deutlich, das ist ihm wichtig. Und ich habe es jetzt eben hier übernannt mit unserem Thema, überschrieben mit unserem heutigen Abendthema, Christus als ultimative und persönliche Mitte. Stoff des Themas ist sozusagen dieses Herzstück hier, dieser Text, ja, den wir da haben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es geht also nahtlos weiter nach der Brücke. Und den möchte ich mir gerne mit euch etwas näher anschauen. Wir werden ihn nachher vielleicht etwas bewusster gelesen haben, als wir ihn bisher wahrgenommen haben, aber damit noch lange nicht erschöpft. Du kannst in diesem Hymnus baden. Das ist endlos zu entdecken. Es ist unfassbar schön. Übrigens, Wahrheit darf auch schön sein. Das sagt uns die Bibel ganz oft. Ein Hymnus ist eine Dichtung, ist eine verdichtete Wahrheit. Hier wird die große Wahrheit des Evangeliums in Reimform, in Poesie zusammengefasst. das finde ich in der Bibel so schön. Wahrheit muss dich einfach nur hingehauen werden. Ist halt wahr. Schluck es. Nein, Wahrheit darf schön sein. Wahrheit darf schön sein. Weil Gott ist ein Gott der Wahrheit und der Schönheit, beides. Er liebt es, seine Wahrheit in Schönheit zu kleiden. Und so auch hier dieser Christus-Hymnus. Und den lesen wir uns, und ich habe deshalb jetzt da jetzt nicht weitergeschrieben, weil ich das mit euch hier entwickeln möchte, weil das dann besser funktioniert, so im Miteinander hier. Aber wir lesen uns den mal jetzt bewusst erstmal ins Herz hinein und versuchen ihn dann etwas zu verdauen. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, was sichtbar, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Also lasst uns das gerade mal ganz kurz verdauen. Ist das wirklich dieser Jesus, mit dem wir oft so gedankenlos umgehen, den wir so gerne auch in unsere kleine Tasche stecken? Dieser Jesus ist nicht in eine Tasche zu stecken, er ist einfach unfassbar. Alles auf ihn hin. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also erster Abschnitt Schöpfung, zweiter Abschnitt Erlösung. Und dann gibt es da ein paar Verse, die ich jetzt ausgelassen habe, aus Platzgründen, und dann geht es weiter. Mein von Gott aufgegebener oder gegebener Auftrag ist es, dass ich, Paulus, das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber offenbart ist seinen Heiligen, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Wie oft haben wir den Text schon gelesen und gehört? Und er ist es wert, immer wieder neu entdeckt zu werden und heute Abend vielleicht ein bisschen bewusster nochmal auch gelesen zu werden. Wir schauen ihn uns einfach ein bisschen in Ruhe an. Und ich versuche das so zusammenzustellen, wie mir das Sinn gemacht hat. Aber es fängt mal damit an, dass es bei Gott anfängt. Er beginnt bei Gott und sagt, Jesus ist sozusagen das Ebenbild Gottes, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Alles, was du von Gott wissen kannst und sehen kannst, bekommen kannst, findest du in Christus. Also, und das Spannende an ihm ist jetzt hier, dass Jesus offenbar die Mitte Gottes ist. Das ist theologisch sehr bedeutsam. Christus ist die Mitte von allem. Und er ist zuallererst nicht nur Ebenbild Gottes, er ist nicht nur wesensgleich mit Gott, er ist die Mitte Gottes zwischen Vater und Heiligen Geist. Christus ist die verbindende Mitte. Wir können nie zentral genug über Jesus denken. Was wir über Gott wissen, macht sich zentral an Jesus fest. Er ist also die Mitte Gottes. Das Ganze beginnt bei Gott. Und wo mündet es? Bei Menschen. Das Ganze mündet, dass Christus nicht nur die Mitte Gottes ist und Gottes Ebenbild ist, sondern dass er nachher auch kommt und in jedem Menschen Wohnung nimmt, ja, und seinen Platz in uns findet. Das heißt also, du hast hier schon etwas über die Christologie. Der Kolosserbrief ist hohe Christologie, Lehre über Christus. Er ist ganz Gott und er ist ganz Mensch. Du hast diese Brücke. Er baut eine Brücke zwischen Gott und Mensch. Er ist die Mitte Gottes und er will die Mitte des Menschen sein. Darum geht's, dass dieser Christus, der die Mitte Gottes ist, auch Mitte meines und deines Lebens wird. Das ist die Klammer, die wir hier finden. Und mittendrin hast du eben diese zwei großen Teile. Das Ganze spricht von, und das können wir, glaube ich, nicht groß genug betonen, Schöpfung und Erlösung. An Jesus macht sich beides fest. Er ist die Mitte und er ist der Ursprung der Schöpfung und der Erlösung. Der erste Abschnitt spricht von der geschaffenen Welt. Ihr Lieben, hier haben wir unseren kosmischen Jesus. Den Begriff mögen wir Frommen nicht. Das klingt so esoterisch. Es ist zutiefst neutestamentlich. Dieser Jesus ist ein kosmischer Jesus, denn alle Schöpfung findet ihre Mitte in ihm. Das ganze Universum ist von ihm her und zu ihm hin gebaut. Ihr Lieben, wir denken so klein über unseren Jesus. Das ganze Universum mit all seinen Gesetzmäßigkeiten, mit all dem, sichtbar, unsichtbar, findet seine Mitte in Christus. Die Wissenschaft sucht schon seit Jahrzehnten nach der sogenannten Weltformel. Auf welche Formel lässt sich alle Existenz im Universum bringen? Es muss doch irgendetwas sein, was diesen Klang, diesen Chor der vielen Klänge des Universums irgendwie anführt und zentriert. Und der Paulus gibt es uns hier. Die Weltformel hat einen Namen. Christus ist die Mitte des Universums. Es ist alles auf Christus hin gemacht und geschaffen. Und von ihm her. Das finde ich also gewaltig, dass wir schon auch da sehen, dass sich unser Jesus-Glaube nicht reduzieren lässt auf die Fragen des Heils, sondern er geht weit darüber hinaus. Weit darüber hinaus. Alle Existenz findet ihre Mitte in Christus. Ja, enorm. Enorm, was wir da haben. Und das ist für uns wichtig als Christen, weil wir uns gerne nur auf den zweiten Teil ausrichten. Und wir vergessen diesen ersten gern. Und manchmal muss man mir als Christen sagen, mach es wie Gott, werde Mensch. Lebe in deiner Geschöpflichkeit. Sage Ja zu deiner Geschöpflichkeit mit allen Möglichkeiten und allen Grenzen. Das Heil, das Christus uns gibt, natürlich, kommt hinein in unsere Grenzen der Geschöpflichkeit. Also da ist ganz viel drin. Das ist die Schöpfung. Er ist die Mitte der Schöpfung. Und er ist die Mitte der Erlösung. Ja, und das ist dann der zweite Teil. Und die beiden Bereiche werden sozusagen überschrieben mit dem, was ich fett gemacht habe. Erstgeborener vor aller Schöpfung steht oben. Es ist der Titel für die Schöpfung. Und unten steht Erstgeborener von den Toten. Das ist der Auferstandene. Der Begriff Erstgeboren, der kann uns irritieren, weil wir jetzt sagen, Augenblick mal, ist er jetzt Schöpfer oder Geschöpf? Ist er geboren, wie jeder andere auch? Nein, der Titel Erstgeborener ist im alten Orient, im Hebräischen, im biblischen Kontext, ist er reserviert. Der ist reserviert als Würdetitel. Das ist der das Erbe hat. Das ist der die Verantwortung trägt. Das ist der von dem Vater sozusagen alle Autorität übertragen bekommt. Das ist ein Würdetitel, das ist hier nicht zu verstehen, dass Jesus geboren wurde. Er ist der, von dem sich alles ableitet sozusagen. Die Schöpfung leitet sich vom Erstgeborenen ab, von Christus. Und das, was Neuschöpfung ist, das ist Heil und Erlösung, leitet sich alles von diesem ersten Auferstandenen ab, von dem ersten der Toten, der auferstanden ist. Das heißt, diese beiden Titel, diesen Überschriften für Schöpfung und Erlösung. Und ich habe dann Ich habe vorhin vergessen zu sagen, Fragen immer willkommen, am liebsten am Ende dann. Aber wenn ihr zwischendurch Verständnis- oder Ergänzungsfragen habt, bitte seid frei, unterbrecht mich. Ansonsten natürlich gibt es da nachher genug Stoff auch nochmal zum Reden, zum Fragen. Hast du gerade was Wichtiges gehabt? Oder habe ich das missgedeutet, dass du die Hand... Okay, passt. Oh, super. Hier, ich habe ein weiteres Wort. Das ist hier der Begriff Offenbarung. Dieser Jesus ist das Geheimnis, das unter den Völkern kundgetan werden soll. Und wir werden nachher im Kolosserbrief nochmal mehr vom Geheimnis lesen. Ja, hier ist ein Wort, das ist ganz, ganz spannend. Paulus verwendet diesen Begriff Geheimnis. Nun, in einem Artikel im Spiegel habe ich gesehen, dass die Wissenschaftler versuchen, das Rätsel des Universums zu lösen. Das ist jetzt sehr bedeutsam auch für den Kolosserbrief. Ein Rätsel löse ich aus eigener Intelligenz und versuche ich zu lösen. Ein Geheimnis kann man nicht lösen. Das muss gelüftet werden, das muss offenbart werden. Das heißt, dieses ist ein ganz wichtiges Wort. Offenbarung ist etwas, das Gott tut. Gott offenbart sich, sein Wesen. Gott offenbart das Wesen und die Natur dieser ganzen Welt und des Kosmos, indem er Christus zeigt und offenbart. Und das Geheimnis ist, dass dieser Christus eben nicht nur Mitte des Universums ist, ultimative Mitte, sondern dass er auch Mitte meines persönlichen Lebens wird. Das ist das Urgeheimnis. Das kann man nicht enträtseln. Das kann man sich nur offenbaren lassen. Und da werden wir in Kapitel 2 reinkommen, weil natürlich auch wir Christen immer wieder auch angesteckt werden. Wir versuchen auch die Dinge selbst zu lösen, zu erklären und zu enträtseln. Und Evangelium kann man nicht enträtseln. Das muss einem offenbart werden. Diesen Jesus kann man nicht erklären, kann man nicht mit aller Weisheit und allem Intellekt irgendwie schaffen. Nein, der ist uns geschenkt. Das ist der Begriff der Offenbarung, der da reinkommt. Und das andere ist der Begriff der Versöhnung. Alles das ist durchsetzt von dem, dass in all dem, durch all das Gott sich offenbart in Schöpfung und Erlösung, aber dass es um Versöhnung geht. Und das ist jetzt spannend auch. Denn Versöhnung ist natürlich hier unten im Bereich des Heils und der Erlösung drin. Aber lesen wir nochmal, was da steht. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Übrigens die göttliche Fülle wohnt alles in Jesus. Und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Augenblick mal, nicht nur mich, nicht nur dich, nein, den ganzen Kosmos. Versöhnung ist nichts nur für uns. Versöhnung ist etwas vom Schöpfer selbst, der alles, was er geschaffen hat, was sich ihm aber auch entfremdet hat, wieder zurückversöhnt. Durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin. Es sei auf Erden und im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Machte er am Kreuz Frieden für mich? Darf ich Frieden haben mit Gott? Ja, Halleluja. Aber nur ich und nur wir? Nein. Lass uns Jesus nicht kleiner machen, als er ist. Das Kreuz stiftet Versöhnung fürs gesamte Universum. Und das ist nun ein Fokus. Dann sind die Ausleger sich einig. Das ist beim Kolosserbrief sehr speziell. Das findest du bei anderen Texten im Neuen Testament auch. Ist kein Widerspruch. Du findest genug Worte, Römer 8 und anderswo, die das auch bestätigen. Aber dieser kosmische Blick auf Jesus und auf das Heilsgeschehen, das ist exklusiv Kolosser. Wow, kolossal, finde ich. Kolossal, weil wir diesen Jesus nicht kleiner machen dürfen, als er ist. Das heißt also, das Kreuz hat offenbar auch eine Wirkung auf die ganze Schöpfung. Deshalb sagt ja Paulus in Römer 8, die ganze Schöpfung sehnt sich nach der Erlösung, nach der Versöhnung. Ihr Lieben, wir werden am Ende als Fromme nicht oben im Himmel alle sein. Der Kosmos wird neu werden. Himmel und Erde werden neu. Gott macht alles neu. Eine neue Update-Version des Universums. Alles sehnt sich nach Auferstehung, nach Neuschöpfung. Das ist hier also die Botschaft. Und da muss ich euch noch mit zwei Begriffen hier schockieren und langweilen. Und das ist, entschuldigt, das ist so ein ganz furchtbares Fremdwort, aber dieser Christus, der ist beides. Der ist, man sagt, immanent. Und er ist transzendent. Und das wird ganz wichtig sein morgen Abend, wenn es nämlich auch um die anderen religiösen Strömungen geht, um Verständnis von Heil. Und das sind zwei ganz wichtige Begriffe. Immanent bedeutet, dieser Christus, der die Schöpfung erschaffen hat, der Gott selber ist, der ist zwar außerhalb der Schöpfung, aber er ist hineingekommen in die Schöpfung. Wir können mit diesem Christus immer hier und jetzt rechnen. Immanent heißt, er ist immer gegenwärtig. Er ist immer da. Er ist mittendrin. Er ist hineingekommen. Er ist Mensch geworden. Er ist am Kreuz gestorben. Und der Kolosserbrief spricht vom Leib. Dass in Jesus Gott leibhaftig wohnt. Das heißt Immanenz. Das heißt, Gott ist Herr, er ist nicht der ferne Gott geblieben. In Christus ist Gott hier, bei mir, sogar in mir. Immanent, das heißt das Wort immanent. Der ist immer da. Ganz nah. Mittendrin. Aber, und das ist ganz wichtig, er ist gleichzeitig transzendent. Außerhalb allem. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Er lässt sich nicht als Teil der Schöpfung irgendwie anbeten. Er ist außerhalb der Schöpfung. Er ist zugleich über der Schöpfung. Er ist vor allem, allem vorgeordnet. Ihr Lieben, das ist unfassbar, dieses Spannungsfeld. Jesus ist transzendent, also vor allem, außerhalb von, unabhängig von allem und zugleich immanent, völlig abhängig von allem. Mittendrin? Das können wir nicht fassen. Aber das ist der Spannungsbogen, den uns hier Paulus aufzeigt. Wow. Und das wird wichtig werden, auch in dem, wenn wir die Frage stellen, dann wie denken wir auch im religiösen Kontext, in der Zusammenarbeit oder in der Begegnung mit anderen religiösen Ideen, da ist genau das wichtig, werden wir morgen Abend drauf zu sprechen kommen. Aber hier, das ist Entdeckung. Der Christushymnus. Mama, Mama, da könnten wir uns weiter abarbeiten, aber das habe ich hier auch nochmal verarbeitet. Dann ihr könnt nachher übrigens auch gern diese PowerPoint haben, da habe ich euch nochmal so reingetan. Ich habe es extra hier aufgeschrieben, dass wir nebenbei dann diesen Text lesen konnten, den ich euch da hatte. Aber aus dem heraus, aus diesem Herzstück, entfaltet sich der Rest des Briefes. Weil dieser Jesus, der ist, der er ist, von dem wir nie groß und zentral genug denken können, wird es jetzt ganz praktisch. Aus dem heraus geht der Paulus weiter und nimmt uns hinein in sein eigenes Leiden und Ringen. Der Paulus sagt jetzt, ihr Lieben, diese Botschaft macht was mit uns. Das ist nicht nur einfach Theorie. Das ist praktische Botschaft für mich. Er sagt, ich leide. Er spricht von seinem eigenen Leiden, das er für diese Botschaft hat. Er spricht von seinem eigenen Ringen, das er hat um diese Menschen, um diese Christen. Und er sagt, das macht was mit mir. Mein Leiden sehe ich in einem ganz anderen Licht. Weil ich um diesen Christus weiß. Hallo, dass ich hier eingesperrt bin, ist doch nicht das Problem. Ich habe ja diesen Christus. Wir machen uns so gern an unseren Umständen fest. Jesus sagt, nein, ich bin transzendent. Paulus und gleichzeitig immanent. Ich bin in deiner Zelle gegenwärtig. Aber gleichzeitig nicht gebunden. Mein Wort läuft. Schreib mal deinen Brief, Paulus. Du wirst schon sehen, was ich daraus mache. Weil ich bin immanent und transzendent. Wow. Also mein Ringen und mein Leiden bekommt eine ganz neue Perspektive. Und wir haben ja nun zwei Arten von Leiden als Christen. Eins haben wir alle, das ist das Leiden, das wir haben, obwohl wir Christen sind. Ja, einfach weil wir Menschen sind. Egal, welche Geschichte du jetzt erzählen würdest, mittendrin, in deinen Grenzen, in deinem Ringen, ist Christus da und trotzdem weit größer. Aber wir haben auch ein Leiden, das wir haben, weil wir Christen sind. Das war das Leiden des Paulus. Er saß im Gefängnis, weil er Christ war, weil er Evangelium verkündigt hat und angeeckt ist. Also gerade da, Christus ist in meinen Grenzen und gleichzeitig weit größer. Und er schenkt Versöhnung mittendrin. Er offenbart sich, da kommt alles zusammen. Dann nimmt er uns weiter im Kapitel 2 in die Auseinandersetzungen, die dann die Christen damals auch schon hatten mit religiösen Strömungen ihrer Zeit. Das werden wir uns morgen Abend anschauen. Der Glaube ist nie im luftleeren Raum. Der passiert nicht einfach im neutralen Raum. Der wird immer Reaktionen finden. Und wir müssen auch als Christen uns wagen, in die Auseinandersetzungen hineinzugehen mit Ideologie, mit religiösen Strömungen. Und da macht diese Botschaft etwas mit uns. Und das werden wir morgen sehen, was das mit uns macht. Es macht eine unglaubliche Freiheit. Es schenkt eine Souveränität, eine Orientierung mitten in den vielen anderen Angeboten der Religion. Und das nächste ist dann, dass er uns hineinnimmt im Kapitel 3 in die Frage, ja, was macht denn jetzt die Entdeckung über diesen Christus mit meiner Lebensführung? Tja, das ist eine alltägliche Realität, Daniel. Dass du das so benennen kannst, wird sich niederschlagen in deinem alltäglichen Leben, in deiner Lebensführung. Da geht es um alte und neue Kleider, um einen Lebensstil, Ethik im Alltag und natürlich dann auch im alltäglichen Miteinander. Da werden wir hinkommen. Das Ganze lebt sich aus. Das sind dann die praktischen Folgen dessen, was wir im Christus-Hymnus als Kernbotschaft entdeckt haben. Und dass das natürlich auch nicht automatisch funktioniert, sollen diese beiden Pfeile sagen, nämlich wir sollen jetzt lernen, aus unseren alltäglichen Realitäten heraus uns mit dieser Mitte, mit diesem Christus, mit dieser Botschaft immer wieder auch zu verbinden, darin verwurzelt zu sein, daran zu denken, darin zu leben. Also da ist auch eine Herausforderung drin für uns, dass wir das Ganze auch herunterholen in unseren alltäglichen Lebensvollzug. Also das ist mal so ein Blick über den Brief. Ich habe euch das so für die Abende zusammengestellt. Heute ultimative und persönliche Mitte, morgen unsere neue Identität und Einheit in Christus. Werden wir uns anschauen, was heißt das für mich, wenn Christus ist, wer er ist, was macht das mit meiner Identität, mit unserer Identität? Und dann am Mittwoch persönliche Beziehungen, da wird es ganz konkret jetzt, wie lebt sich dieser Christusbezug in unseren ganz praktischen alltäglichen Beziehungen, Familie oder auch sonstige Beziehungen, dieses Miteinander, das ist ein spannendes Wort, wir sind so anders. Aber wie lebt sich diese Einheit der Andersartigen? Und am Donnerstag dann am Ende Christuszeugnis in Alltag und vor allem in Gebet und in Mission. Das ist die Spur, das ist der Weg, den wir gehen. Heute Abend, wie gesagt, aber ich darf euch noch am Ende aus einem Thema, das ich in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt habe, auch noch ein paar Gedanken mitgeben. Ich bin ganz brav und halte mich wie gefragt an den Kolosserbrief, aber ich bin so frei, auch ein bisschen was mitzubringen, was den Kolosserbrief vielleicht auch ein bisschen übersteigt, aber verwurzelt ist im Kolosserbrief. Das ist eine Zusammenfassung vom Christus-Hymnus. Schöpfung heißt, aus dem Kosmos hinein in das Zentrum ist Christus gekommen und führt von der Mitte übers Miteinander in den Kosmos wieder raus. Schöpfung und Erlösung ist eine Realität. Nun, ich möchte an der Stelle uns Christen tatsächlich daran erinnern, dass zur Erlösung auch die Schöpfung gehört. Und ich möchte uns Mut machen, dass der Kolosserbrief uns hilft und helfen möchte, unter anderem auch zentriert zu leben. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der wir so in einer Polarisierung leben, so zerrissen sind, als ob es nur ein Entweder-Oder gibt, dass für mich sich dieses Thema entwickelt hat, dass wir lernen müssen, die gesunde Mitte zu suchen. Es kann nicht nur sein, dass die Realität rechts oder links funktioniert. So ist die Welt nicht gemacht und nicht gedacht. Sie findet ihre Mitte in Christus. Und Christus möchte uns helfen, in Balance zu leben. Und da kommen auch die ganz praktischen Lebensthemen hinein. Und ich habe dann, weil der Kolosserbrief uns dieses Thema eröffnet und Christus als Mitte der Schöpfung vorstellt, bin ich zurückgegangen an die Anfänge, habe mir diesen Schöpfungsbericht angeschaut und habe etwas festgestellt, dass die Welt immer wieder auch so in einer Dialektik geschaffen ist. In einer Dialektik von Unterschieden, die aber aufeinander zugedacht sind. Nicht immer nur als entweder oder, sondern auch als sowohl als auch. Die entweder oder Brille brauchen wir, ihr Lieben. Immer wieder mal. Es gibt entweder oders. Aber es gibt viel mehr sowohl als auch, als wir glauben. Und das ist anspruchsvoller. Wir machen es uns gern so einfach. Schwarz oder weiß. Aber das Leben ist, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das Leben gar nicht so einfach ist. Das Leben ist auch angelegt wie so ein Balanceakt, dass wir lernen dürfen, immer wieder auch die Mitte zu suchen, wie bei These, Antithese, Synthese. Das ist diese Ordnung, in die Christus auch diese Welt hineingestellt hat. Da geht's um Reife, um Wachstum in dieser gesunden Balance. Und nur ganz kurz hier, was haben wir da? Himmel und Erde sind unterschiedliche Einheiten, aber gehören zusammen. Das ist die Logik. Die sind unterschiedlich, aber sie brauchen einander. Tag und Nacht sind unterschiedlich, aber sie sind als aufeinander zugedacht und gemacht. Land und Wasser brauchen einander. Pflanzen und Tiere brauchen einander. Gott und Mensch sind aufeinander zugeschaffen worden. Verwechsel nie Gott und Mensch. Nie zu verwechseln. Ein Problem, wenn du den Menschen zu Gott machen willst und Gott vermenschlicht. Gott ist Gott, Mensch ist Mensch, aber sie sind aufeinander zugeschaffen. Sie wollen einander ergänzen und miteinander Beziehung leben. Mann und Frau, ja, dass die unterschiedlich sind, das wissen wir. Ich weiß, es ist seit 32 Jahren Ehe jetzt. Also das ist echt spannend, ihr Lieben. Ob ich meine Frau heute wirklich besser verstehe, weiß ich nicht. Aber ich habe ihr damals versprochen, nicht sie zu verstehen, sondern sie zu lieben. Und ich liebe sie. Und sie hat mir das zum 30. Hochzeitstag auch nochmal versprochen, schriftlich. Ich liebe dich und ich werde mit dir streiten bis zum Ende. Das hat sie mir schriftlich versprochen. Weil Mann und Frau streiten, die sind unterschiedlich, ja. Aber ihr Lieben, willkommen im Leben, das Gott geschaffen hat, wo Christus die Mitte ist. Mann und Frau sind aufeinander zugeschaffen, sie brauchen einander. Wir sollten aufhören, immer voneinander wegzudenken, in Unterscheidungen zu denken. Wir wissen doch um die Unterschiede. Lass uns lernen, wieder auf das Ergänzende zu schauen. Wo brauchen wir einander? Auf Augenhöhe. Ich bin ich und du bist du, das ist auch gut so. Aber ob du es glaubst oder nicht, wir brauchen einander. Ja, Raum und Zeit, Tun und Ruhen, Gabe und Aufgabe, Hören und Reden, da könnte man, ich könnte den ganzen Abend predigen über das Thema. Ora et labora. Alles von Gott erwarten ist Ora, alles von mir geben ist Labora. So funktioniert das Leben. Alles von Gott erwarten, was nur Gott geben kann und alles von mir geben, was nur ich zu geben habe. Völlige Hingabe auf beiden Seiten. Gott verschenkt sich in meinem Beten, in meinem Ora. Ich erwarte ihn, aber gleichzeitig sagt der Daniel, ich will alles von dir. Mach's dir nicht zu einfach. Wir schenken uns einander. Abgemacht? Abgemacht. Kooperation nennt man sowas. Ora et labora. Da könnte man lange drüber reden. Ich wollte euch das nicht, heute Abend hier verschweigen und hab dann aber für mich eben Christus in der Mitte. Ihr Lieben, Kolosser 1 setzt Jesus da in die Mitte. Er ist, in ihm kommen Mensch und Gott zusammen. Christus als Mitte meines persönlichen Lebens zu entdecken, heißt nicht nur beten und ihn lieben und Bibel lesen. Das heißt auch von Christus her mein Leben zu ordnen und in den ganz praktischen Vollzügen die gesunde Balance zu suchen. Das ist Christus-like. Das ist Jesus. Das macht Jesus aus, dass er die Gegensätze verbindet. Dass er rechts und links verbindet. Dass er die Wahrheit mit der Liebe verbindet. Ah, Mama mia. Ist doch viel leichter, entweder nur Lieben oder nur Wahrheit. Aber beides war so schwierig. Ja, dafür braucht es schon Christus. Das stimmt. Dafür braucht es Jesus. Um die gesunde Balance in unserem Leben zu leben, braucht es Christus. Und ein, zwei von euch haben vielleicht das Thema schon mal gehört. Ich kann eine ganze Woche dazu reden. Da gibt es wunderbare Texte in der Heiligen Schrift. Aber das ist jetzt nicht mein Auftrag diese Tage. Ich wollte euch nur dafür sensibilisieren, dass wir als fromme Menschen, die wir so gerne nur im Bereich der Erlösung denken, lernen dürfen, auch als erlöste Menschen im Bereich der Schöpfung ganz normal menschlich zu denken und zu ticken, gesunde Balance zu üben. Das ist Jesus-like. Ja. Von daher, Christus zentriert, Glauben und Leben macht sich für mich am Schluss mit diesen Bildern fest. Ich bin Mountainbiker, oder das heißt, ich fahre ab und zu mal gern ein bisschen Mountainbike. Das muss ich richtig stellen. Und als Fahrradfahrer wissen wir, wenn das Rad nicht rund läuft, macht es keinen Spaß und es ist gefährlich. Ergo, ich habe neulich das Rad meiner Frau zum Bikeshop gebracht, damit sie es wieder zentrieren. Ihr Lieben, unser Christsein macht keinen Spaß und ist gefährlich, wenn es nicht zentriert ist. Christus muss die Mitte sein. Und das darf nicht nur eine Wortfloskel sein. Die Frage ist, wie fühlt sich das mit Realität? Christus als Mitte meines Laufrades. Es humpelt ja immer wieder. Oder links das schöne Fußballfeld. Ich bin ja ein passiver Fußballspieler sozusagen. Solange Bayern gewinnt, ist ja alles gut. Aber ich habe ein bisschen was verstanden über das Fußballspiel. Habe mich auch ein bisschen reingelesen. Aber das Mittelfeld entscheidet die Spiele. Da könnte ich auch eine ganze PowerPoint dazu präsentieren, die das Mittelfeld meines Lebens zwischen Defensive und Offensiven. Da spielt mein Leben ab. Das Mittelfeld, die gesunde Mitte, ist da, wo Christus mir hilft, zwischen den Polen des Lebens und meiner Persönlichkeit und unserer Unterschiedlichkeit die gesunde Mitte zu finden. Wohl dem Fußballteam, das einen starken Mittelfeldkapitän hat. Und dieses schöne zentrale Bild einer großen Kuppel, wunderschön, diese Architektur, zentriert. Und was macht sie? Sie lenkt unseren Blick nach oben. Das wird der Kolosserbrief spätestens in Kapitel 3 auch tun. Schaut hinauf. Oh ja. Die Mitte unseres Lebens finden wir, wenn wir hinaufschauen zu Christus, zu dem Auferstandenen. Deshalb diese zentralen Bilder. Wir können nicht zentral und zentriert genug denken. Oder ich habe hier in dem neuesten Buch vom Markus, wie heißt er denn noch, unser Journalist, Spieker, der Markus Spieker, danke dir, sein neuestes Buch. Da war auch ein Kapitel genau zu dem Thema drin, die gesunde Mitte. Und er spricht von dem Momentum der Mitte, wie bei einem Trampolin. Schon so lange her, dass meine Kinder drauf gespielt haben. Trampolin. Das Momentum ist da, wo du in der Mitte schauen musst, wo du am höchsten springst. Such dir das Momentum der Mitte, damit du möglichst hoch springst. Und das Momentum der Mitte ist genau in den Spannungsmomenten des Lebens und des Glaubens. Da, wo wir so ungern sind, weil wir es immer so gern bequem haben, rechts oder links, spannungsfrei. Und Jesus sagt, nein. Wenn du mit mir zentral leben willst, willkommen in den Spannungsmomenten des Glaubens und des Lebens. Da springst du am höchsten, da lernst du am meisten und da bin ich zu Hause. Bah. So, das ist doch ein Schlusswort, oder? Also, soweit mal mein Teil, um uns einzuführen, aber jetzt, das kann man nicht so lassen, ohne uns Raum zu lassen, um das gern auch noch ein bisschen zu verarbeiten. Beschwerden willkommen, Klärungsfragen willkommen. Wer noch wach genug ist, möge sich gerne melden. Was macht das mit euch? Ist da was Neues drin gewesen oder habt ihr was Altvertrautes neu gehört? Oder was willst du nicht vergessen? Was willst du morgen früh noch wissen? Dann sag es jetzt. Das ist der Trick.
Schlagen wir nochmal auf deinem PowerPoint einfach den Bibeltext auf. Mhm. Und dann sag mir, wo du das rausgelesen hast, dass Jesus die Mitte ist. Weil das Wort Mitte
Das stimmt. Oh ja, das stimmt. Danke. Aber vielleicht helft ihr mir dabei. Wer von euch kann da mir helfen, das in dieser sprachlichen Gestalt hier zu belegen? Oder habe ich völlig am Text vorbeigesprochen? Genau. Von ihm her und auf ihn hin ist in meiner Sprachfindung die Mitte. Das Thema der Versöhnung. Christus ist der Versöhner, ist der Brückenbauer. Und die Mitte baut Brücken. Ja, er verbindet, was sich getrennt hat voneinander. Das heißt, er verbindet, er baut Brücke. Da ist das, der Begriff Friede, Shalom, der kommt nachher auch nochmal im Kolosserbrief. Und das werden wir dann sehen, dass er Menschen miteinander verbindet, die nie zusammengehört haben. Und er verbindet Gott und Mensch, die sich gelöst haben voneinander. Das heißt, er ist die Mitte, er ist der Mittler, der Versöhnung schenkt. Super, dass du gefragt hast. Das wäre schade, wenn du das nicht hättest zuordnen können. Ja. Noch was, ja? Ja. Ja, unbedingt. Ganz unbedingt. Alle anderen Texte des Neuen Testamentes gern voll dazuhören. Ja, Gott war in Christus, Römer 5, und hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat alle Fülle von sich in Christus wohnen lassen. In Gott ist Christus 100% da. Weil Christus ist dieser Gott. Danke. Danke. Und auch nachher, wenn es dann darum heißt, dass dieser Christus in uns wohnt, in jedem Menschen. Was heißt das? Heißt ja nicht nur, dass er in mir jetzt irgendwie da ist, sondern er zentriert mein Leben, weil die Mitte meines Lebens ist mein Herz, ist meine Seele, ist da, wo Gott wohnt. Und von innen nach außen, das könnte ich euch belegen, auch mit dem Tempel des Alten Testamentes. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus wohnt durch seinen Geist in mir. Und wenn wir den Tempel als Modell jetzt heute Abend anzauen wollten, könnte ich euch morgen nochmal zeigen, habe ich übrigens auch dabei, dann ist das Ganze, sind das eigentlich der Tempel, die Stiftshütte, sind drei konzentrische Kreise. Ganz im Mittendrin ist das Allerheiligste, drumherum das Heiligtum und ganz außen der Vorhof. Das ist wie eigentlich konzentrische Kreise. Christus ist die Mitte, indem er mit seinem Geist in meinem Geist Wohnung nimmt und dann von innen nach außen sich ausdrückt in meinem Leben. Das ist einfach das Bild der konzentrischen Kreise. Da ist eine eindeutige Mitte da. Ist ganz spannend. Und wenn ihr übrigens nur als kleinen Exkurs, wenn ihr eine Drohne gehabt hättet, und damals, man hätte über diese 12 Stämme Israels eine Drohne fliegen lassen und hätte von oben Bilder gemacht. Die 12 Stämme, genau angeordnet. Gott hat genau gesagt, wie sie, wo sie lagern sollen, auch mit ihren Zahlen. Und anhand der Zahlen und all dem weißt du dann, dass das Ganze aussieht wie ein großes Kreuz. Und in der Mitte des Kreuzes hast du denn die Stiftshütte. Und Gott sagt, ich will in eurer Mitte wohnen. Das ist immer der Anspruch gewesen. Und das können wir durchziehen. Gott ist in die Mitte der Welt gekommen, geografisch. Israel ist nicht irgendwo. Es ist die Mitte, wenn man geografisch von einer Mitte reden kann, dann wäre das dort, wo drei Kontinente zusammenkommen. Gott hat sich nicht irgendeinen Ort gesucht, um Heilsgeschichte zu schreiben. Und er ist in die Mitte der Zeit gekommen. Wir unterscheiden vor und nach Christus. Also Gott hat sehr viel Sinn für Mitte. Sehr viel Sinn für Mitte. Und das finde ich persönlich alles da drin. Ich hoffe, du auch. Jetzt. Ja. Ja, nee, das Wort Mitte fehlt. Genau. Da müssen wir uns bei Paulus beschweren. Er hat das Wort Mitte vergessen. Genau. Genau. Ja? Ja, na, gern. Mhm. Mhm, das stimmt. Ja, aber es gibt manche Übersetzungen. Wenn du das jetzt weißt, dann schau mal, es gibt gewisse deutsche Übersetzungen, die, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Die Neues Leben, glaube ich, schau mal rein. Studier mal ein bisschen. Es gibt Übersetzungen, die, habt ihr Neues Leben? Die Luther, eigentlich hätte Luther das auch müssen, eigentlich müsste Luther das auch können, weil der hat ein Faible gehabt für Literatur. Wurscht. Auf jeden Fall, schaut mal rein, gewisse Übersetzungen versuchen das wiederzugeben im Deutschen. In Philipper 2 ist übrigens auch so ein Hymnus. Ja, manche Übersetzungen werden dem gerecht, andere weniger. Und natürlich macht es dann umso mehr Freude, wenn du Griechisch lesen kannst und dann ein bisschen tiefer reintauchst. Ansonsten musst du einfach den Auslegern glauben, die dir das dann erklären. Und es ist so. Es ist wunderschöner, poetischer Text. Ja. Super, danke, ja. Ja, könnte man lesen. Es gibt sicher Menschen, auch Christen, die das da drin finden und wieder entdecken. Ich würde sagen, Versöhnung heißt hier, dass Gott Gericht geschaffen hat. Für mich ist immer das Kreuz, und das ist hier das Thema, das Kreuz, das Blut am Kreuz. Am Kreuz hat Gott gerichtet. Und er hat die Möglichkeit der Versöhnung eröffnet für jeden und für alles. Und an diesem Kreuz wird sich auch jede andere Versöhnung sozusagen ableiten und festmachen müssen. Um das Kreuz kommen wir nicht herum, wo es um Schuld auch geht und auch um Gericht. Und wir wissen, wer diesem Kreuz nicht glaubt, bleibt nach dem Neuen Testament unter dem Gericht. Das heißt, wir kommen um Gerichtsbotschaft nicht herum. Ich habe mich in den letzten ein, zwei Jahren viel mit dem Thema Allversöhnung beschäftigt. Da gibt es ganz spannende Diskussionen auch in Deutschland. Und Leute, mutet euch das zu. Es ist total wertvoll. Du erlernst manchmal aus Ecken etwas, wo du es gar nicht geglaubt hättest. Wir haben einander nötig, auch um solche Dinge zu durchdenken. Aber man ist sich eigentlich einig, dass man um Gericht nicht herumkommt. Die Frage ist nur, wie Gericht verstanden wird und wann das wie dann auch abgehalten wird. Aber für mich ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht von einem zukünftigen Gericht reden, ohne von dem Gericht zu reden, was schon passiert ist. Gott hat bereits gerichtet, und zwar sich selbst. Ja, und darin ist genug Versöhnungskraft für den ganzen Kosmos. Und das ist dann die, genau. So, und der Kosmos kann es nicht annehmen, ist die Frage, ne? Das ist eine Würde, die wir Menschen haben. Das ist den Tieren und der Natur nicht gegeben. Genau. 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 Danke. Genau. Er hat alles, genau. Er hat die Brücke gebaut, er hat Frieden geschaffen, er hat alle Voraussetzungen geschaffen. Arme sind weit offen, an Gott soll es nicht scheitern. Es ist alles bereitet. Wunderschön. Er hat alles, um alles mit sich zu versöhnen. Römer 5. Ja. Ja, verstehe. Ja, ich meine, es ist natürlich, wenn du diesen Begriff dort nimmst vom Zeugen und hier erstgeboren, wenn du das jetzt so in unserem Sinne hörst und deutest, dann musst du fast von einem Zeugungsvorgang her denken. Und dann war der Vater vor Jesus da und dann, aber ich glaube, dass wir da aufpassen müssen, da die Sprache nicht zu überfordern, zu überfrachten, weil das auch mit dem Erstgeborenen, das ist einfach die Denke. Und dieses Zitat, heute habe ich dich gezeugt, kommt aus den messianischen Psalmen. Das ist in der messianischen Sprache des Alten Testamentes verortet. Das ist eine Sprache, die hat man als Jude verstanden. Das ist einfach eine Autorisierung, die da ist. Ja, dass jemand einen Sohn autorisiert, nicht zeugt im Sinne von menschlich zeugen, körperlich. Aber dann gibt's da auch gewisse Rätsel, also gewisse Geheimnisse, die wir auch nicht offenbart bekommen haben. Also ich gehe mal davon aus, dass es gewisse Geheimnisse noch gibt, die Gott mir noch nicht offenbart hat. Und wir können herumrätseln, aber manches bleibt wirklich ein Rätseln. Da fehlt uns auch eine Dimension. Da würde ich da sagen, ich bin nicht ganz sicher, aber ich gehe nicht davon aus, dass zuerst der Vater und dann der Sohn, weil es ist eine Realität. Du kannst Gott nicht drei teilen. Gott ist eine Einheit. Wir haben einen Gott, der sich aber in Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart und zeigt und verschenkt. Ein Geheimnis. Ja, trotzdem ist Jesus für mich eindeutig Mitschöpfer. Lasset uns Menschen machen. Gott ist im Alten Testament ganz oft Plural. Das Wort für Gott, Elohim, ist ein Pluralwort. Gott ist immer Plural. Gott denkt immer im Wir. Das weißt du erst im Neuen Testament, da kriegst du ein bisschen Farbe dazu. Im Alten Testament denkst du, warum wir? Je mehr wir dann nachher verstehen, aha, da muss die Dreifaltigkeit schon in der Schöpfung mit dabei gewesen sein. Und Kolosser deutet es uns ein bisschen mehr. Christus. Ja. Und das ist das Thema eben, lasst euch diesen Christus nicht kleiner machen, als er ist. Das ist der Sitz im Leben des Briefes. Weil ihr werdet merken, in eurem Umfeld, man sagt Jesus ja, aber. Plus. Nix da Jesus plus. Mehr geht gar nicht. Macht euch diesen Jesus, lasst euch diesen Jesus nicht kleiner machen, als er ist. Jetzt fange ich schon wieder an zu predigen. Eine Frage noch, wer wagt sich noch eine Frage im Blick auf die Zeit? Ansonsten gern nachher noch auch im persönlichen Gespräch. Habt ihr Lust bekommen, den Brief zu lesen? Ich frage jetzt nicht, wer ihn vorher schon gelesen hat. Aber vielleicht habt ihr Gusto bekommen, ihn heute Abend noch einmal zu lesen. Er liest sich schnell. Gute Nachtlektüre. Möglichst laut übrigens. Lest ihn laut. Schläft man schlecht dabei ein. Ja, also meine Empfehlung, lest ihn, bloß lesen, also glaubt mir nicht alles, was ich hier vorne sage, prüft es am Text, mein Job ist, den Text reden zu lassen, also lest ihn, aber gibt's noch eine Frage, Beschwerde, ja?
Sehr stark aus der Balance. Ich bin eigentlich wenig in dieser Balance, bin ja ursprünglich. Ich will gerne in die Balance, aber ich komme einfach nicht in die Balance. Schon seit über 30 Jahren bin ich das. Das nervt mich eigentlich. Jetzt im Alter immer mehr, wo man eigentlich ruhiger, wo man weiser ist und trotzdem ist die Balance nicht da.
Also ich hätte es nicht besser sagen können, außer dass ich dich nicht als Bibellehrer benannt hätte, aber das ist meine Erfahrung. Ich kann dir das Ganze toll preachen, aber dieses Ringen nach der Balance ist mein tägliches Geschäft und das Leiden an meiner Unbalance wird, je älter ich werde, desto stärker. Wo ich auch im Rückblick merke, wie viel auch bei mir unausgewogen war. Und das ist so eine, aber hat auch was Reinigendes, was auch was Reifendes. Aber das heißt nicht, dass wir nicht darüber reden dürfen und das umso mehr suchen müssen. Aber das Wissen schon mal darum ist sehr wichtig. Ja, weil wir merken, wir machen es uns so einfach, so gern, auch heute. Man ist als Christ entweder oder. Bist du für oder gegen? Und so funktioniert der Jesus-Glaube nicht. So. Ja, ja. Genau, genau.
Darum denke ich, dass es bei dir einfacher ist.
Nee, also, weil meine Frau sagt immer, du liest so viel theologische Literatur, kannst du mal ein paar normale Bücher auch lesen? Ja. Ich bin so dankbar für meine Frau, die einfach mich so ausgleicht und sagt, Daniel, es gibt so viel mehr als nur deine Theologie und es ist so viel zu entdecken in dieser Welt. Deshalb meine ich das Schöpferische. Wir dürfen manchmal uns erlauben, auch ein bisschen weniger fromm unterwegs zu sein, um die Welt zu entdecken, die einfach auch von Gott ist, mit Christus gefüllt. Ja, also, aber das ist ein Wachsen hinein und das meine ich mit Reife, dass wir mehr und mehr das erkennen. In jungen Jahren ist das Leben noch klarer aufgeteilt. Und ich glaube, man muss den Jungen das auch erlauben. Ein bisschen kämpferischer, ja, entweder oder. Je älter wir werden. Ich nehme an, es hat ein bisschen mit dem Ruf zur Reife zu tun. Merken wir, wie wichtig das Ringen um die Mitte ist. Und wir dürfen uns das Ringen nicht nehmen lassen. Das ist mein Abschlusswort. Auch das Ringen um die guten Zeiten und den guten Abschluss.